Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer letzten Folge meines Podcasts Draußen mit Klausen in diesem Jahr. Die letzte Folge vor Weihnachten, ganz unweihnachtlich mit einem schweren, anstrengenden, aber wichtigen Thema, das ich aber eben unbedingt in diesem Jahr noch verhandeln wollte und besprechen wollte. Grund dafür ist ein Buch, das ich mit großem Interesse und sehr angeregt gelesen habe von Martin Schäuble, über den ich gleich noch ein bisschen was erzählen werde. Warum du schweigst, ein Buch über sexualisierte Gewalt, Grenzüberschreitung, Machtmissbrauch im Breitensport. Das interessiert mich natürlich sowieso, aber besonders auch mit Blick auf meine eigene liebe Kirche. Und ich habe Martin Schäuble eingeladen als Autor, aber nicht nur ihn, sondern auch Ina Lambert, die bei der Recherche, bei dem Zustandekommen dieses Buches ganz wesentlich mitgeholfen hat. Sie ist Geschäftsführerin von Safe Sport. Und da würde ich gleich mit Ihnen beginnen, liebe Ina Lambert. Stellen Sie sich doch selber mal vor und das, was Sie machen. Dann können alle schon auch gleich Ihre Stimme ein bisschen erkennen. Wir sind, will ich nur sagen, über Zoom zusammengeschaltet aus Hamburg, Berlin und Stuttgart, glaube ich. Aber Ina Lambert, mögen Sie kurz etwas zu sich sagen und Safe Sport, und dann gehen wir zu Martin Schäuble und seinem neuen Buch.
Ja, vielen Dank für das Intro. Genau, Ina Lambert. Ich bin hier bei Safe Sport e.V. Einerseits als Geschäftsführerin tätig, andererseits als Psychologin in der psychologischen Beratung von Betroffenen von interpersoneller Gewalt im Sport. Also genau, das ist der eine Schwerpunkt unserer unabhängigen Ansprechstelle. Und der andere ist die juristische Beratung. Das übernimmt meine Kollegin hier im Team. Und ja, wir beraten Menschen aus dem Breitensport und aus dem Spitzensport, die Gewaltvorfälle selbst erlebt oder beobachtet haben. Da wir in Berlin sitzen und wir aber ein bundesweites Angebot sind, bieten wir sowohl telefonische Beratung als auch Online-Beratung als auch Beratung vor Ort hier in Berlin an. Und wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, auch die beiden Professionen Psychologie und Jura zu verbinden. Genau, weil häufig eben Fälle aus dem Sport an uns herangetragen werden und wir versuchen dann eben die Ratsuchenden zu unterstützen, zu schauen, wie ist es einzuordnen, welche Handlungsmöglichkeiten gibt es vielleicht auch. Ja, das macht die Ansprechstelle hier aus. Und genau, noch ganz wichtig ist zu sagen, wir heißen eben unabhängige Ansprechstelle, weil wir eben unabhängig vom organisierten Sport sind. Das heißt, wir sind nur den Ratsuchenden verpflichtet. Wir unterliegen der Verschwiegenheit. Hier können sich Menschen auch anonym melden. Und wir sind eben nicht ans Sportsystem angegliedert. Was ja wichtig ist, wenn ich mich mit Gewalterfahrungen eben vielleicht auch woanders hinwenden möchte, ganz bewusst, dafür sind wir da.
Und auch keine staatliche Einrichtung, sondern ein eingetragener Verein. Nur eine kurze Rückfrage, weil es gleich um sexualisierte Gewalt gehen soll. Sie sprechen aber von interpersoneller Gewalt. Das meint aber im Sport auch sowas wie körperliche Strafe oder Überanstrengung oder so etwas, was man sich eben im sportlichen Bereich auch vorstellen kann.
Genau das oder auch psychische Gewalt, was tatsächlich auch weit verbreitet ist, also massiver Druck auf AthletInnen, Beleidigungen, Demütigungen, Beschimpfungen mitunter, was natürlich auch oft eine Atmosphäre schafft, in der gegebenenfalls sogar auch sexualisierte Gewalt möglich ist. Oft treten die Gewaltformen ja auch gemeinsam auf, aber genau, wir sind letztlich für alle Gewaltformen ansprechbar. Genau, und sexualisierte Gewalt ist aber natürlich auch ein großes Thema, zu dem wir beraten.
Nun zu Martin Schäuble, ein Autor, Jugendbuchautor, heißt das immer. Komme ich im Laufe des Gesprächs nochmal, was das eigentlich bedeutet, aber ein Autor, den nicht nur Jugendliche, sondern alle Menschen lesen können und der sich in besonderer Weise schweren, anstrengenden, belastenden Themen stellt. Wir haben schon mal vor einem Jahr einen Podcast gemacht zu einem Buch vorher, Alle Farben Grau. Da hast du eine Geschichte erzählt von einem Jugendlichen, der sich suizidiert hat. Das hat mich sehr beschäftigt. Und nun hast du ein Buch geschrieben, Warum du schweigst, über eine Geschichte über ja einen Fall von sexualisierter Gewalt im Breitensport. Warum dieses Buch? Ganz einfache Frage oder schwere Frage. Was war das persönliche Motiv? Wie bist du auf dieses Thema gekommen oder dieses Thema auf dich?
Ja, das persönliche Motiv gab es am Anfang noch gar nicht bei diesem Buch. Es war so, dass der Verlag schon vor vielen Jahren auf mich zukam und mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen kann, ein Buch zum Thema sexualisierte Gewalt im Leistungssport zu schreiben. Jetzt schreibe ich eigentlich keine Auftragswerke und die Ideen müssen von mir kommen. So habe ich erst mal abgesagt und überhaupt nicht gewusst, was ich mit dem Thema zu tun habe oder inwieweit es mich auch beschäftigen soll. Dann vergingen die Jahre. Ich habe drei Jungs, die wurden älter und älter und sind auch in Sportvereine gegangen. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, als Vater, der so am Spielfeldrand steht oder auch meiner Turnhalle ist, dass das Thema schon jeden betrifft. Und zwar nicht nur, weil es Leistungssportproblem ist, sondern eben auch Breitensportproblem ist und überall auftreten kann. Dann bin ich zum Verlag und habe nochmal vorgeschlagen oder mich nochmal gezeigt und gefragt, naja, wie wäre es denn? Ich möchte es doch machen, aber eben über alle. Das heißt, ich nehme Fußball als Sportart für den Roman und ich möchte nicht, dass es hier irgendwie eine Auswahlmannschaft ist, gibt es ja auch, die dann aufsteigen möchte, sondern der ganz normale, ich sage jetzt mal Dorfverein, der Menschen hat, die hoch motiviert sind, in dem aber jemand ist, der, in dem Fall der Trainer, der sexualisierte Gewalt anwendet. Und so kamen wir zusammen, der Verlag und ich, und so ist das Buch entstanden. Es war also nie geplant. Das Interesse wurde geweckt durch den Verlag, aber so richtig motiviert erst durch das Erleben, das eigene Sehen, was so in Vereinen ist oder ja, wie es Dinge gibt, die eben auch falsch laufen können.
Es ist ja gar nicht untypisch. Ich erlebe das ja auch so an mir selbst und an vielen anderen, dass man jetzt nicht von sich selbst aus darauf kommt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Dafür gibt es gute Gründe. Es ist belastend, es ist abstoßend, es ist auch beängstigend. Und man braucht immer so einen kleinen Anstoß oder auch manchmal einen großen. Also ich hatte beruflich einen großen Anstoß, aber manchmal sind ja auch kleinere Anstöße ganz sinnvoll, dass man mal merkt, da passiert irgendwas, was ich nicht so sinnvoll finde, oder das berühmte Bauchgefühl, auf das man viel mehr hören müsste. So hast du nun angefangen. Ich weiß, dass du für deine Bücher sehr intensiv recherchierst und nicht einfach nur am Schreibtisch dir was ausdenkst und auch viele Gespräche geführt hast. Und deshalb habe ich ja auch euch beide jetzt hier zusammen eingeladen, weil das so eine Zusammenarbeit geworden ist, in besonderer Weise. Nicht nur mit Ina Lambert, sondern über Ina Lambert noch hinaus. Und das ist schon interessant. Müsste man eigentlich noch viel ausführlicher im Buch beschreiben, aber du deutest es ganz gut an. Wie ist dieses Buch entstanden? Welche Gespräche hast du geführt? Und Sie, liebe Ina Lambert, welche Hilfestellungen, was haben Sie geleistet, was haben Sie möglich gemacht, damit dieses Buch so geschrieben werden konnte? Ina Lambert, vielleicht fangen Sie mal an und dann der Martin Schäuble.
Genau, also Martin ist auf uns als Institution zugekommen und wir hatten dann auch ein Gespräch miteinander und haben, glaube ich, einerseits nochmal über die persönliche Motivation so ein bisschen gesprochen und andererseits hatte ich dann auch später die große Ehre, das Manuskript dann auch nochmal lesen zu können und nochmal Feedback geben zu dürfen und auch nochmal vielleicht zuzuarbeiten, welche wichtigen Hilfsangebote wir dann haben, wo sich auch Betroffene, die gegebenenfalls das Buch lesen und dann doch auch denken, ah, vielleicht brauche ich auch nochmal Unterstützung, sich auch hinwenden können. Ja, das war, glaube ich, so das Hauptsächliche. Aber ich weiß ja, dass Martin noch mit vielen anderen Leuten gesprochen hat.
Ja, also
Dann
ich
magst du das
meine,
erzählen, Martin.
ja, zunächst das Schönste oder das Beste für mich war dann auch natürlich, dass wir es gemeinsam präsentieren durften. Bei dir, Ina, in der Geschäftsstelle in Berlin. Das war, fand ich sehr wichtig, dass wir so einen offiziellen Auftakt gefunden haben, gerade auch bei Safe Sport mit dir zusammen. Und Safe Sport ist ja jetzt auch beim Buchcover nicht vorne, aber hinten auf der letzten Rückseite des Buches sozusagen zu sehen.
Ja, stimmt. Mit dem Logo
Und
und auch und den ganzen Adressen, bei denen man, an die man sich wenden kann und so.
genau, das war wichtig, aber vielleicht noch mal kurz, wieso es mir auch so wichtig war, dass Ina es liest, weil Ina natürlich mit sehr vielen Menschen zu tun hat, die betroffen sind. Und es war ja auf der einen Seite klar, es soll ein Roman werden, kein Sachbuch. Also es ist sehr viel Fiktionalisierung dabei, sehr viel Erfundenes, aber es sollte eben nicht erfunden wirken. Es sollte authentisch sein. Ich wollte einen Roman, der wirklich so oder so ähnlich auch, ja, vielleicht wahr sein könnte oder wahr gewesen sein könnte. Du erinnerst dich, Johann, wir haben ja bei Alle Farben Grau miteinander gesprochen. Du hast es gesagt, Suizid, eine wahre Geschichte eines 16-jährigen Jungen, der sich das Leben genommen hat. Und da war natürlich sehr viel wahr, sehr viel ist wirklich so geschehen. Da bin ich Realität geblieben. Und hier wollte ich und musste ich ja auch bei dem Thema sehr viel Abstand nehmen. Das heißt, ich konnte so viele Betroffene, ich gesprochen hatte, nicht eins zu eins das schildern, was sie erlebt haben. Denn es sind ja manchmal noch offene Gerichtsverfahren. Es sind oder ganz oft ist gar kein Verfahren am Laufen. Es wurde nie Anzeige gestellt, aber der Täter ist da. Und das heißt, es ist rechtlich eine ganz heikle Situation für mich. Ich muss da aufpassen, dass auf der einen Seite die Betroffenen sich nicht zu sehr wiedererkennen, mit denen ich sprechen durfte. Auf der anderen Seite es aber doch realistisch bleibt. Und da war eben Ina Lambert und die Geschäftsstelle sehr wichtig für mich.
Also das finde ich, mehrere Punkte finde ich daran wichtig. Erstens fand ich es klug, dass oder eine gute Möglichkeit, kein Sachbuch zu schreiben, sondern eben nach vielen, vielen Gesprächen und Recherchen eine Geschichte zu erzählen, die dann aber eben auch ein lebendiges Stück Literatur wird, kann ich jedenfalls so versichern, ist es bei mir so angekommen und nicht jetzt irgendwie so pseudomäßig fiktionalisiertes eigentliches Sachbuch, sondern es ist ein richtiges, es ist ein Roman. Geschichte geworden. Das ist, finde ich, jetzt wunderbar gelungen. Zugleich, das interessiert mich nochmal, deine Zusammenarbeit mit Betroffenen. Sind die Betroffenen ja jetzt nicht nur einfach Lieferanten von Einzelanekdoten und Geschichten, die du dann verwertest, sondern sind ja irgendwie in einer gewissen Weise, aber das wollte ich gerne noch von dir ein bisschen mithören, auch irgendwie, na nicht Co-Autoren, aber sowas Ähnliches. Ich sage das deshalb, weil wir so eine Diskussion haben, sowohl bei einer Studie über die evangelische Kirche, aber auch andere, wo darauf gedrungen wird, dass Betroffene jetzt nicht nur einfach sozusagen die Objekte der Erforschung sind, sondern Co-Forscher. Das finde ich total wichtig. Einerseits, andererseits verbinden sich damit viele Fragen, die oft ungeklärt sind. Was heißt das eigentlich? Du hast ganz viel und intensiv mit Betroffenen gesprochen, hast deren Geschichten ernst genommen, aber sie dann doch als Autor selbstständig verwandelt. Also es sind jetzt dann doch nicht Co-Autoren. Also wie ist so dein Verhältnis gewesen? Wie hast du mit ihnen gesprochen und wie hast du sie in deine Arbeit eingebunden? Das ist ja etwas anderes, als wenn du über ein anderes sachliches Thema arbeitest.
Nee, klar. Also es war so, dass ich zunächst mal mich, was ich sonst auch nicht machen muss, dass ich mich erstmal selbst vorbereitet habe auf die Gespräche zusammen mit einer Psychologin. Das heißt, eine Psychologin hat mir erstmal erklärt, worauf ich denn zu achten habe bei so einem Gespräch, wenn ich reingehe, weil ich spreche mit Menschen, die Furchtbares erlebt haben. Ich will sie nicht retraumatisieren. Zugleich frage ich als Mann eine Geschichte oder erfrage eine Geschichte, bei der, bei mir war es so, immer der Mann der Täter war. Das heißt, das ist das Erste, was ich auch bei jedem Gespräch klar angesprochen habe und gefragt habe, ob das okay ist, wenn ich jetzt das Gespräch führe als Mann. Es könnte ja auch eine Kollegin von mir oder vielleicht eine Journalistin, mit der ich zusammenarbeite, das Gespräch führen. Und natürlich dann auch so ein bisschen auf die Gesprächsführung achten, dass man da offen rangeht, dass man aufpasst, aber auch Tränen zulässt. Das hätte ich am Anfang gar nicht gedacht, aber es wurde mir auch immer wieder gesagt, natürlich wird auch geweint, es kann geweint werden, das ist aber nicht abschreckend. Das ist für die Betroffenen vielleicht auch ganz heilsam. Und so wurde es mir dann auch geschildert bei den Nachgesprächen. Ich habe ja zwei Betroffene gehabt, die wirklich über Monate hinweg mit mir zusammengearbeitet haben. Und die haben mir das bestätigt, dass es für sie eine Art der Aufarbeitung war. Wichtig war aber auch, ich habe jetzt nicht mit jemandem gesprochen, der sich zum allerersten Mal öffnet. Also bei der ich quasi die Person bin, die zum ersten Mal davon erfahren hätte. Mir war wichtig, dass es Menschen sind, die davor schon Hilfe gesucht haben, die davor schon den Missbrauch als Missbrauch erkannt haben. Das ist ja auch ein großes Thema. Und dann habe ich mich in den Gesprächen relativ sicher gefühlt. Zugleich war es aber so, die zwei Betroffenen, die so intensiv mitgearbeitet haben, waren auch die, die bis zum Schluss, bis zur Veröffentlichung immer wieder, ich glaube zwei, drei Runden, das Manuskript lesen durften und mir an vielen Stellen geholfen haben, dass es authentischer wird. Weil da war ich manchmal zu ungenau oder auf der Gefühlsebene einfach, ja, vielleicht wie der Autor sich das so vorstellt, aber eben nicht, wie sich das die Betroffenen wirklich vorzustellen hat, beziehungsweise wie es für sie war. So war, glaube ich, die Zusammenarbeit. Und so habe ich ja auch das Gespräch oder so habe ich die Arbeit beendet. Mit einem recht guten Gefühl. Mit den beiden bin ich auch noch in Kontakt mit den zwei Betroffenen. Und eine von ihnen, die hast du auch kennengelernt, die war bei der Buchpräsentation dabei in Berlin bei Safe Sport mit Ina Lambert. Das war Ulrike Breitbach, die ja auch jetzt in der Prävention arbeitet und mit Namen auch immer wieder auftritt, um über das Erlebte, über den eigenen Missbrauch zu sprechen.
Ja, das war ein ganz toller Vormittag. War ich sehr dankbar, dass ich dabei sein konnte, Ina Lambert. Kennen Sie dieses Thema auch für sich selber, also Betroffene jetzt nicht nur sozusagen betreuen und Ansprechperson zu sein, sondern sie auch als Akteurin, Agentin ihrer eigenen Geschichte wahrzunehmen? Wie stellt sich das für Sie dar?
Also ich würde sagen, wir lernen ganz viel von den betroffenen Menschen, die sich uns anvertrauen, die Unterstützung suchen. Ich glaube, es ist auch wichtig, insgesamt für die Ausrichtung unseres gesamten Vereins, unserer Öffentlichkeitsarbeit. Sie wissen ja vielleicht auch, unsere Vorständin Gitta Schwarz ist ja auch selbst betroffen und in diesem Sinne erhebt sie auch immer die Stimme für die Betroffenen. Insgesamt engagiert sich natürlich auch unser Vorstand sportpolitisch weiter, damit auch das Zentrum für Safe Sport errichtet wird. Dahin soll es ja gehen. Also deswegen denke ich, wir versuchen die Erfahrungen, die wir in den Beratungen sammeln oder auch die Missstände, die wir da mitbekommen, die wir den Betroffenen, also die Schilderungen, die wir den Betroffenen zu verdanken haben, dass sie uns das Wissen, das sie haben, die Erfahrungen, die sie gemacht haben, übermitteln, dass wir versuchen, das positiv und konstruktiv weiterzutragen und auch an die teilweise auch politischen EntscheidungsträgerInnen oder auch die Menschen im organisierten Sport weiterzutragen, um eben zu sagen, das müssen wir daraus lernen, das müssen wir daraus ziehen und das muss sich künftig noch weiter verändern. Und da ist natürlich diese Expertise der Betroffenen absolut wichtig und notwendig und eine Grundlage dessen, auf das sich auch weitere Schritte ausrichten sollten. Ganz
okay.
Klar.
Jetzt vielleicht doch mal, gehen wir mal ein bisschen ans Buch heran. Also vielleicht, aber doch noch einen kleinen Satz vorneweg, was mich bei diesem ganzen Thema umtreibt und auch unbefriedigt sein lässt, dass es so einen komischen Wechsel gibt zwischen Skandalisierung und Desinteresse. Also irgendwo kommt was hoch und dann sind alle ganz aufgeregt und dann gibt es riesenschlechte Presse und Erregung und dann nach 2-3 Wochen ist das Thema wieder weg und es gibt ein großes Desinteresse. Also so eine nachhaltige, nicht skandalisierte Aufmerksamkeit für das Thema ist etwas, was ich total wichtig finde und deshalb finde ich es so toll, dass du nochmal eine ganz andere Form gewählt hast, nämlich einen Roman darüber zu schreiben, der ja nochmal anders wirkt als ein Enthüllungsbericht. Vielleicht tiefer geht, vielleicht ein bisschen länger anhält. Und deshalb würde ich gerne auf das Buch kommen und erstmal auf den Titel, der mich beim ersten Mal erstmal ein bisschen irritiert hat oder ich habe ihn auch falsch verstanden. Warum du schweigst? Ich sag vielleicht mal kurz, warum ich den beim ersten Überfliegen der Einladungs-E-Mail, weil ich darin einen Vorwurf gelesen habe. Also, schweig doch nicht. Betroffene werden das ja oft gefragt. Warum hast du damals geschwiegen? Hast du nichts gesagt? Aber so ist es nicht gemeint. Sag doch nochmal, wie du auf diesen Titel gekommen bist und was der mit dem Buch insgesamt zu tun hat. Denn er ist eigentlich ganz schön gut gewählt.
Da darf ich vorab nochmal dürftig Ina fragen, wie es dir damit ging mit dem Titel. Das würde mich jetzt gerade an der Stelle interessieren. Ich habe dich das nie gefragt, aber der Podcast hier ist die perfekte Möglichkeit. Wie ging es dir denn damit? Aber ich werde gleich antworten. Ich will mich ja nicht rausreden.
Ich weiß gar nicht, ob ich da nochmal zurück kann, weil ich ja jetzt schon ein bisschen weiß, was hinter dem Titel steckt und diese Mehrdimensionalität. Aber da es nicht als Frage gestellt ist, sondern vielleicht so eine Erläuterung, eine Erklärung verspricht, fand ich den Titel also erstmal positiv, beziehungsweise hat mich neugierig gemacht. So ging es mir.
Das ist ein Titel ohne Fragezeichen, nämlich. Okay,
genau,
Martin.
Genau.
Ja, okay, also danke dir. Es ist, also komischerweise muss ich gestehen, fallen mir die Titel bei meinen Büchern von Jahr zu Jahr immer schwerer. Also ich erinnere mich an die ersten Bücher, da war immer der Titel zuerst da. Und dann kam manchmal erst die Geschichte. Und dann wurde es auch der Titel, ohne große Verlagsdiskussion. Also weißt du, so meine Dystopien, Gotland, Cleanland, Endland gab es ja auch. Gut, die klassischen Land-Bücher, die darf ich jetzt nicht mehr schreiben. Aber dann wird es langweilig. Aber bei Alle Farben Grau ging das schon los, das Buch über Suizid. Da haben wir Monate gebraucht, Sitzungen im Verlag. Von Sitzung zu Sitzung, wir kamen einfach nicht zu einem Titel. Und bei Warum du schweigst, war es auch wieder so schwierig. Und klar, es sind ja immer so harte, schwierige Themen. Ich sage auch mal Tabuthemen. Du hast es so schön beschrieben, entweder ist der Skandal da oder es ist überhaupt nicht da. Dazwischen findet nicht viel statt. Und bei Warum du schweigst, dachte ich, naja, was ist denn das Entscheidende? Bei den Gesprächen mit den Betroffenen fiel mir auf, etwas, das nicht entscheidend ist, ist die Scham, was mir angetan wurde, darüber zu sprechen, es auch als Missbrauch anzuerkennen, den Täter auch als Täter zu benennen. Also diese Wörter klar zu finden. Und dann dachte ich, na, wie komme ich, aber ich will die Scham nicht im Titel. Ich möchte eher erklären, warum man eben alles verschweigt, also sich selbst gegenüber auch verschweigt, was mir zugestoßen ist, weil es eben so unendlich peinlich und grauenvoll ist, dass man es am liebsten vergessen möchte. So, glaube ich, kam dann der Titel zustande.
Genau, also Alle Farben Grau kann ich mir gut vorstellen, wie lange ihr darüber diskutiert habt, aber dann war es eine tolle Entscheidung. Und bei Warum du schweigst, ich habe da noch länger über diesen Titel nachgedacht. Ich war erstmal froh, dass kein Fragezeichen ist, dass man als dann diesen Satz als Vorwurf hätte lesen können. Und dann habe ich aber auch nochmal drüber nachgedacht, dieses Du können ja sehr viele verschiedene Menschen sein in dieser Geschichte. Vielleicht erzählst du doch noch mal, damit diejenigen, die hier zuhören, jetzt nicht rumrätseln, worum es hier eigentlich geht, ganz kurz die Geschichte und dann kann man sich nämlich auch fragen, wer schweigt hier eigentlich wann?
Stimmt, es schweigen ja viele, nicht nur Lena. Lena ist 15 Jahre alt beim Buchbeginn und Fußballerin. Das heißt, Lena liebt wirklich Fußball über alles. Sie ist in einem Verein schon seit Jahren und ist total begeistert. Fußball ist ihr Leben. Und dazu kommt jetzt die Geschichte von Tim. Tim ist ein Junge aus ihrer Schule und Tim ist in Lena verliebt. Das heißt, er ist auch in Lenas Alter und wir erfahren die Geschichte auch aus wechselnden Perspektiven. Das heißt, wir sehen immer Lena und hören Lena und dann sehen und hören wir Tim, wie es ihm geht. Und was wir erfahren ist, dass Tim, naja, am Anfang, ja, Lena schon sich so vorstellen kann und Lena verliebt sich auch ein bisschen, doch irgendwann wird sie schweigsam und sie wird anders, sie verändert sich im Training, nach dem Training und Tim bezieht alles auf sich, weiß gar nicht, was da los ist mit dieser jungen Frau, in die er so verliebt ist. Nur wir als Leserinnen und Leser, wir wissen es natürlich, weil da ist Charlie. Charlie ist der neue Trainer und der neue Trainer ist hochmotiviert. Endlich ein Trainer, der weiß, wie man Erfolge feiert und wie man Erfolge erzielt. Lena fühlt sich total abgeholt. Endlich ein Trainer, der sie versteht. Und Charlie ist jemand, der sich der Mannschaft, dem Team, also dem Fußballteam, auch immer mehr nähert, immer mehr Körperkontakt herstellt, Nähe herstellt. Er sagt, das ist ja alles wie bei den Profis. Deswegen führt er auch Massagen ein, denn die Profis massieren ja auch. Dass es bei den Profis niemals der Trainer macht, verschweigt er natürlich, auch da wieder ein Schweigen. Er führt sexualisierte Sprache ein, was aber auch nicht so neu ist im Verein. Der alte Vorstand, alles Männer, die klopfen schon eh ihre Sprüche am Spielfeldrand, wenn die Spielerinnen trainieren, dann macht Charlie eben mit. Und so kommen wir langsam, so nähern wir uns dem Missbrauch, ohne so richtig den Missbrauch zu erkennen. Bis er dann immer offensichtlicher wird und es für Lena kaum eine Möglichkeit gibt, rauszukommen. Weil rauszukommen, also sich zu melden, sich zu beschweren über den Missbrauch, würde bedeuten, das aufzugeben, was ja alles bedeutet. Und das ist eben Fußball.
Und da eben dieses Schweigen schon ganz unterschiedlich, also das Schweigen dann der Betroffenen, die einfach vor Scham sich nicht äußern kann. Das Schweigen, das der Trainer ihr auferlegt als Täter, also Schweigen als Zwang. Aber auch sozusagen das Schweigen von Tim, der einfach auch noch nicht versteht, was da eigentlich los ist. Und anderer im Verein, die zwar sehr wohl wissen, was da los ist, aber einfach die Klappe halten. Also sehr vielschichtig, dieses
Ja,
Schweigen.
vielleicht noch als Ergänzung,
Gerne.
das Schweigen ist ja auch derer am Spielfeldrand. Also das Schweigen der Eltern wird auch beschrieben, die ja bei dem Training dabei sind, vor allem bei den Spielen dabei sind. Und das habe ich bei meinen Recherchen oft genug gesehen, wenn dann die Eltern als Co-Trainerinnen und Co-Trainer am Spielfeldrand mitbrüllen und quasi das verstärken, was der Trainer sagt und auch vom Spielfeldrand auch noch mal zurufen. Das ist ja wie bei den Profis. Also der Drill, die Massagen, all das. Also komplettes Missverständnis oder Übersehen der Tatsachen, das wiederum für Lena natürlich sich so anfühlt, wie dann ist ja doch alles richtig. Hm. Naja. Das heißt, dieses Schweigen am Spielfeldrand der Eltern gehört eben auch mit dazu.
Was ich eben sehr interessant fand bei dem Buch, und vielleicht wechsle ich dann so ein bisschen auf die Sachbuchebene, oder weil es halt meine Assoziationen sind. Beruflich habe ich eben mit dem Thema in der Kirche zu tun. Persönlich indirekt, nicht direkt, aber indirekt aus meiner Erfahrung in staatlicher Schule und ebenfalls Breitensport. Diese Dynamiken der Grenzüberschreitung, nicht? Also ich zähle das mal auf, was mir aufgefallen ist. Also diese Berührung, die Sprüche, diese Verunklarung der Rolle. Der Trainer ist plötzlich der Freund der Mutter oder kommt man nach Hause vorbei zu Besuch. Dann dieses intensive Grooming, dieses Angraben, das immer sich verschärft, erstmal bei Komplimenten anfängt und dann stark sexualisiert wird. Dann auch interessant, der Aspekt Alkohol. Das kenne ich so aus der evangelischen Jugendarbeit der 70er Jahre, wo so Grenzen überschritten wurden, weil man nicht mehr so spießig sein wollte. Und das ist, glaube ich, beim Breitensport immer noch ein krasses Tabuthema, wie viel gesoffen wird bei jugendlichen Jugendmannschaften. Und schließlich, und da wollte ich nochmal kurz Ina Lambert, wie sie das aus ihrer Fachperspektive einschätzt, dieses ganze Familiending. Also ich bin ja ein Freund von Familie, lebe in einer, alles gut. Aber wenn in bestimmten Organisationen, Institutionen immer beschworen wird, dass wir eine Familie sind, dann kriege ich inzwischen wirklich Gänsehaut. Und diese ganzen Dynamiken oder Teilaspekte von dieser Dynamik, die sind wirklich, ich will nicht sagen lehrbuchmäßig beschrieben in dem Buch, weil das Buch ja kein Lehrbuch ist, sondern eine Geschichte. Aber ich wollte Ina Lambert fragen, ist das auch so Ihre Erfahrung? Sind das so die Hauptaspekte oder habe ich jetzt dann noch irgendwie was übersehen, was wichtig wäre?
Nee, absolut. Genau das sind die Aspekte. Und selbst wenn es nicht lehrbuchmäßig ist, sozusagen, so ist es sehr authentisch und wirklich nah an der Realität erzählt. Also das ist auch das, was wir immer wieder in den Schilderungen der Betroffenen hören. Klar, gerade im Kindes- und Jugendalter und je nachdem, aus welchen tatsächlich familiären Verhältnissen man so auch stammt, bietet natürlich ein Sportverein auch wirklich viel Halt, Zusammenhalt. Je nachdem, ne, wenn ich auch Wettkämpfe bestreite, dann habe ich vielleicht auch 2-, 3-, 4-mal die Woche Training, am Wochenende Spiel. Also wirklich viel Freizeit wird dort verbracht im Sportverein. Und ja, es kann wirklich dann so eine Dynamik geben, dass man sich dort, na, wie eine zweite Familie, ne, die Gleichaltrigen sind dort. Und dann ist es wirklich ein ganz wichtiger für viele Kinder und Jugendliche. Und genau dann wird es natürlich auch immer kritischer, je mehr Zeit ich dort verbringe, dass das auch von Erwachsenen, TrainerInnen dann häufig leider auch ausgenutzt wird. Ja, genau diese Dynamik und dann dieses Grooming, das auch im Buch sehr anschaulich beschrieben ist und auch gut, dass es mit so vielen Beispielen untermauert ist, weil viele das ja gar nicht so klar haben. Ach so, das ist schon Grooming, das ist schon
Täter. Erklären Sie nochmal Grooming, weil das auch nicht jeder weiß, was ist damit gemeint?
Genau, das ist diese sukzessive Anbahnung von Grenzüberschreitungen, die sich immer weiter ausbaut. Also das ist auch, ne, vielleicht diese Fehlannahme, dass TäterInnen so zufällig und wahllos vorgehen oder spontan. Ja, also das ist eigentlich in den aller seltensten Fällen der Fall, sondern die schauen genau, wie sind die Dynamiken, wie sind die Beziehungen und probieren sich aus und versuchen dann Schritt für Schritt die Grenzen der Kinder, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, ne, zu überschreiten, Vertrauen zu gewinnen, das Umfeld mit zu manipulieren, ne, auch wie im Buch beschrieben, ne, dass dann die Mutter auch so ein bisschen involviert wird und, ne, sich da gut gestellt wird oder dann, dass man vielleicht auch Eltern irgendwie was abnimmt, so, ja, ich kann dein Kind da ja abholen, das ist ja gar kein Problem, ne, dass man sich dann so anbietet und wirklich so versucht, Freund der Familie auch zu werden, also dass das gesamte Umfeld auch mit manipuliert wird, das vielleicht auch so ist es ja auch in dem Buch beschrieben, Einzelne dann sehr hervorgehoben werden, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, gleichzeitig vielleicht auch dadurch von der Gruppe isoliert werden, weil sie einen besonderen Stand haben, was sie dann aber auch, wie gesagt, sozial isoliert und es dann vielleicht auch noch schwieriger macht in dieser Position und was auch häufig Schuldgefühle hervorruft. Genau dieses, ich habe ja auch so viel von diesem Trainer bekommen, und gleichzeitig macht er so schlimme Sachen mit mir und das fühlt sich eigentlich gar nicht richtig an, aber ich kriege ja auch ganz viel daraus. Also vermeintlich, ja, wo man erstmal in der Beratungsarbeit dann intensiv dran arbeiten muss, dass man vielleicht die Aufmerksamkeit einerseits wollte, aber natürlich nicht wollte, dass die persönlichen Grenzen so massiv überschritten werden, ja. Aber das ist dann wirklich was, was sich auch ganz tief festsetzt und wo man wirklich auch oft lange Zeit braucht, das sozusagen so auseinander zu dividieren in der Arbeit mit Betroffenen.
Ja, es ist so ein, ich hatte vermutet, es ist so ein Spiel, ein perfides Spiel, in dem eben immer alles ungeklärt wird oder Machtverhältnisse aufgebaut werden, manipuliert wird. Ich habe dann beim Lesen nochmal drüber nachgedacht, was habe ich eigentlich in meiner Ausbildung gelernt, im Vikariat. Das war Anfang der 90er, da habe ich jetzt noch nicht Grooming-Strategien von Missbrauchstätern gelernt oder sozusagen Prävention, wie das heute bei uns der Fall ist. Aber ich habe zwei Dinge gelernt, die ich jetzt rückblickend doch ganz hilfreich war. Wir haben ständig, manchmal hat es mir schon fast genervt, immer reflektiert, in welcher Rolle bin ich gerade? Nicht, bin ich jetzt der Lehrer, bin ich jetzt der Seelsorge, bin ich jetzt der Priester, also in welcher Rolle bin ich als Pfarrer, bin ich in derselben Situation und wie ist eigentlich mein Verhältnis von Nähe und Distanz? Also ich muss ja in die Nähe gehen, sonst kann ich nicht arbeiten und zugleich, wo muss ich den nötigen Abstand halten? Das fand ich eigentlich rückblickend, auch wenn wir noch gar nicht so sensibilisiert waren für das Thema damals, Anfang der 90er, gar nicht so ganz falsch. Können Sie nachvollziehen?
Absolut, das ist auf jeden Fall ein sehr guter und wichtiger Ansatz und ja auch etwas, was ja eigentlich auch in TrainerInnen-Ausbildungen heutzutage auch thematisiert wird, zum Beispiel nämlich, also welches Verhalten ist in Ordnung und was sollte ich eher meiden, zum Beispiel Privatchats mit einzelnen Kindern und Jugendlichen, also so, ne? Also es sind so eigentlich simple Beispiele, aber wo ich zumindest mal reflektieren sollte, wohin kann das führen? Warum soll ich das nicht machen als Trainerin oder ne? Also wo sind auch Grenzen, die ich einzuhalten habe als erwachsene Person? Wobei man natürlich sagen muss, klar, TäterInnen, die übergehen das ja auch bewusst, die schaffen bewusst Abhängigkeitsverhältnisse und nutzen bewusst das Vertrauen und ihre Machtstellung aus. Das muss man ja ganz klar sagen.
Jetzt dann nochmal eine Frage an dich, liebe Martin, als Jugendbuchautorin. Ich hatte vor kurzem, habe ich dir schon mal erzählt, eine schöne Buchpräsentation von einem anderen Jugendbuchautor, einem Kollegen von dir, Alois Prinz. Der hat ein tolles Buch geschrieben über Albert Schweitzer und ich habe ihn gefragt, was ist eigentlich ein Jugendbuch im Unterschied zu einem Erwachsenenbuch? Und es gibt ja so ein bisschen hässlich das Vorurteil, Jugendbuch ist ein Buch für Erwachsene und nur halb so klug. Und das habe ich natürlich nicht dem Alois Prinz so gesagt, sondern er hat für sich erklärt, was ist für ihn ein Jugendbuch. Er sagt, erstens, ein Jugendbuch ist für ihn ein Buch, das man einfach versteht, also wo man was versteht. Zweitens, ein Jugendbuch ist, wo es um was geht, sowas existenziell Drängendes, weil Jugendliche wollen was wissen vom Leben. Und wenn das klar ist, dann können das auch Erwachsene lesen. Nur hast du ein Buch geschrieben, das sozusagen als Jugendbuch firmiert. Und ich glaube, das können wirklich alle gut verstehen. Es hat aber auch nochmal so eine existenzielle Dringlichkeit. Aber es ist eben kein Buch, das jetzt nur Jugendliche betrifft, sondern Vater, Mutter, Vereinsvorstand sollten dieses Buch lesen, um wirklich was zu verstehen. Wie würdest du sagen, bist du als Jugendbuchautor an dieses Buch herangegangen? Oder vielleicht ist das auch egal, diese Eingruppierung?
Ja, ja, also du hast jetzt hier einen radikalen Vertreter gerade bei dir, weil für mich gibt es die Unterscheidung Jugendbuch, Erwachsenenbuch nur in der Verlagswelt. Die Vorschau, in der das Buch erscheint, ist, also ist der Verlag bringt eine Vorschau heraus, meistens zwei Frühjahr- und Herbstprogramm. Und dann gibt es eben die Vorschau für die Jugendbücher. Bei S. Fischer Verlagen ist es ja so, oder es gibt dann, die sind bei Fischer Sauerländer, oder es gibt dann eben bei S. Fischer die Erwachsenenbücher. So. Und für mich als Autor spielt das keine Rolle. Ich erzähle ja, ich andersrum, ich nehme ja junge Protagonistinnen in den Fokus. Darum. Das ist mir wichtig. Aber ich erzähle es für die Mutter, den Vater, den Großvater, die Jugendlichen genauso wie für alle anderen. Das heißt, ich habe jetzt nicht so einen Filter, dass ich sage, ich muss jetzt einfachere Sprache verwenden oder ich muss es doppelt
Jugendsprache
einfach.
Verwenden.
Genau. Das ist ja nicht schlimmer als das. Das wird einem auch sofort um die Ohren geworfen. Das merkt man spätestens bei der Lesung, wenn das in der Klasse überhaupt nicht ankommt. Das heißt, also wenn ich Bücher vorstelle, für mich ist der Unterschied nicht da. Das heißt, ich hoffe, dass die Bücher auch immer von Erwachsenen gelesen werden können. Die Unterscheidung wäre vielleicht zu sagen, na ja, es sind eher die jungen Leute im Fokus, das ist ihre Lebenswelt. Aber ich selbst als Vater sage ja auch, ja und, die muss mich doch genauso interessieren. Nicht nur, weil ich selbst mal jung war, sondern weil ich selbst Kinder und Jugendliche erziehe und in meiner Familie erlebe. Das heißt, das sage ich auch als jemand, der Erwachsenenbücher schreibt, zum Beispiel diese Sachbücher. Die richten sich auch eher an Erwachsene, aber auch die schreibe ich so, dass Jugendliche verstehen können. Weißt du, das heißt jetzt nicht, dass, oh ja, Erwachsenensachbuch, dann kann ich ja besonders viel Fachwörter verwenden. Im Gegenteil, auch da achte ich drauf, dass es irgendwie verständlich für alle ist.
Was ich an dem Buch eben beeindruckend finde, ist, dass man wirklich ein Bild bekommt und auch was versteht mit und eine Brille aufgesetzt bekommt, um vielleicht im eigenen Umfeld, ob das der Breitensport ist oder die Kirchengemeinde oder die Musikschule oder so, Dynamiken zu verstehen. Und das eine, haben wir ja beschrieben, ist dieses Thema, also wie ein Missbrauchstäter vorgeht, bis es dann in diesem Fall tatsächlich zu einer Vergewaltigung kommt. Mindestens genauso wichtig ist ja das Zweite, wie die anderen, die Verantwortlichen, die Zuschauenden reagieren. Und interessant ist, da war es interessant, erschreckend, es haben irgendwie am Ende alles irgendwie gewusst oder geahnt oder was gesehen oder auch nicht. Martin, machst du noch mal was zu diesen anderen Dynamiken sprechen, da sind wir wieder ein bisschen beim Titel, warum du schweigst, also warum es so schwer ist, sowas zu unterbinden, rechtzeitig zu stoppen, Halt zu rufen oder eben, wenn es geschehen ist, angemessen zu reagieren.
Naja, ich würde mal anhand des Buches argumentieren oder es beantworten wollen. Da ist ja Lenas Mutter, also sie steht ja für die Elternseite. Sie ist alleinerziehend, sie hat den Job, sie muss die Miete bezahlen, die ist nicht günstiger geworden, die wird teurer. Sie freut sich total, dass Lena Freunde hat und einen Verein hat, so als ein bisschen auch als Ersatzfamilie. Ich sehe das ja genauso kritisch wie du, aber Lenas Mutter noch nicht. Das heißt, da ist der Trainer, der kümmert sich, der bietet sogar Hilfe an. Der bietet zum Beispiel an, als Lenas Schulnoten sich verschlechtern, doch mal im Verein nachzufragen. Das sind doch auch bei den Passivmitgliedern noch bestimmt Lehrerinnen, Lehrer, die helfen könnten. Also jetzt in Rente, die dann sich Lena mal vornehmen könnten. Er bietet auch finanzielle Hilfe an. Er zahlt zum Beispiel auch mal das Trainingslager mit. So Dinge. Also das heißt, das ist die eine Seite, die, glaube ich, da müsste man aus Elternsicht viel früher Stopp rufen und diese Hilfe auch ablehnen und reflektieren, was dahinter steckt, ob das wirklich jetzt die Aufgabe des Trainers ist. Das nächste ist sicherlich die am Spielfeldrand, die vorher beschriebenen Eltern, die Dinge beobachten, viel früher auch eingreifen und auch sich unbeliebt machen und eben auch mal querschlagen. Also für mich ist das so ganz wichtig, man sieht Dinge, hört Dinge, aber alle schweigen, also schweige ich auch, das muss halt aufhören. Ich kenne das aus dem eigenen Umfeld, Gespräche mit Älteren, wenn mir dann so Sachen gesagt werden wie, ja, heute kann man ja gar nichts mehr sagen, so ganz empört, weil halt wieder mal irgendwie was Frauenfeindliches gesagt wurde, Sexistisches gesagt wurde, was immer. Und da gehe ich jetzt auch dazu über und sage, ja, stimmt, genau so ist es. Und das ist gut so, dass nicht mehr alles gesagt werden darf. Denk doch mal ein bisschen drüber nach. Also das meine ich mit Querschlagen, auch mal bewusst gegenhalten. Und das sehen die ja am Spielfeldrand, auf dem Spielfeld genauso. Das heißt, da kann man Vorbild sein für alle anderen, sich zu wehren und Dinge nicht zuzulassen, nur weil eben alle schweigen. Dann haben wir natürlich noch die Betroffenen, auch klar. Für die ist natürlich die härteste Aufgabe, weil für sie steht und fällt alles. Die Angst, sich zu äußern, die Angst, den Verein zu verlieren, die Angst auf einmal, auch soziale Medien verstärken das natürlich, die Angst auf einmal, im Chat negativ aufzutauchen, nicht mehr beachtet zu werden, nicht mehr trainiert zu werden, vielleicht sogar als Strafe. Da ist es wirklich herausfordernd, auch Hilfe zu suchen und damit nach außen zu gehen. Und dann der Verein, die Strukturen. Und da sehe ich eines der größten Probleme. Da gibt es eine Menge zu tun. Bei allem, was gerade auch, da kann bestimmt Ina noch mehr dazu sagen, was da auch geplant wird und was alles jetzt neu geregelt werden soll. Die verkrusteten Vereinsstrukturen, die sind immer noch da und die alten weißen Männer, die da vorne mit dabei sind, sind auch noch da. Es ist da ein Bewusstsein, was sich ändern muss, was, glaube ich, da habe ich am meisten Sorge, ob das wirklich was wird, ob das wirklich sich ändern kann. Weil die Vereine
so alt sind. Mhm. Aber da frage ich gleich mal die Ina Lambert, denn Sie sind ja nicht nur Ansprechstelle für Betroffene, sondern Sie haben ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch einen sportpolitischen Auftrag oder eine Aufgabe. Da würde ich gerne mal dann nochmal nachfragen, denn wenn es darum geht, einerseits Betroffene zu ermutigen und zu ermächtigen, sich zu äußern, davon hängt ja ganz, ganz viel ab. Wenn das nicht passiert, passiert sehr, sehr wenig. Und aber auch neue Kulturen des anderen auf die Nerven gehens, sage ich mal so, bei wichtigen Themen einzuüben, ist das eben auch eine sportpolitische Frage. Ich kenne das aus der Kirche. Wie sehen Sie das? Ich nehme wahr, dass da doch in letzter Zeit einiges in Bewegung geraten ist.
Ja, da ist auf jeden Fall einiges in Bewegung geraten, sonst wären wir als Ansprechstelle auch gar nicht entstanden und unser Verein auch nicht gegründet worden. Uns gibt's ja jetzt seit gut 2 Jahren und die Ansprechstelle seit gut 1,5 Jahren. Genau, also Sport und Politik haben erkannt, dass die Strukturen, die bislang da sind innerhalb des organisierten Sportes, einfach nicht ausreichend sind. Und deswegen soll ja auch, wie gesagt, dieses unabhängige Zentrum für Safe Sport entstehen. Vielleicht haben Sie es auch mitbekommen, jetzt gerade letztes Wochenende wurde bei der Mitgliederversammlung des DOSB der Safe Sport Code verabschiedet.
Deutscher Olympischer Sportbund, nicht?
Genau, stimmt, genau. Ja. Genau, genau. Und das ist natürlich ein erster wichtiger Schritt, der da jetzt gegangen wurde. Auch wenn der Safe Sport Code, so wie er jetzt verabschiedet wurde, jetzt nicht gänzlich im Sinne unseres Vereins so gestützt wird, weil wir da schon auch Kritikpunkte haben und auch kommuniziert haben, denn wir verstehen uns ja in erster Linie auch als Betroffenenvertretung und da sehen wir halt immer noch ein paar Schwachstellen so. Und nichtsdestotrotz ist es anzuerkennen, dass der Deutsche Olympische Sportbund sich da jetzt auf den Weg macht und das aber jetzt auch als Dekadenprojekt deklariert. Das heißt, es geht jetzt ja darum, das, was da verabschiedet wurde, also ein Verhaltenskodex, wo eben auch Vorfälle unterhalb der Strafbarkeitsschwelle sanktioniert werden sollen oder können sollen. genau, also das ist, dass das umgesetzt wird in die Breite, quasi von den Spitzenverbänden hinein in die Landesverbände, in letztlich im Grunde jeden einzelnen Verein, der irgendwie Mitglied ist des DOSB. Das ist das Ziel. Aber bei so vielen tausenden Sportvereinen in Deutschland kann man sich vorstellen, dass das wirklich eine Mammutaufgabe ist, die uns natürlich aus betroffenen Sicht und als betroffenen Vertretung immer noch zu langsam geht, ganz klar. Aber es geht in die richtige Richtung und dennoch merken wir natürlich bislang in der Praxis, es gibt noch viel zu wenig Möglichkeiten, wirklich zu intervenieren, wenn im Grunde die Vereinsvorstände oder auch die Präsidien der Verbände nicht willens sind, selbst wenn vielleicht jetzt keine Strafanzeige vorliegt, was ja leider selten der Fall ist, weil eben Betroffene Angst haben, weil auch ZeugInnen Angst haben. Ja, also die Angst liegt nicht nur bei den Betroffenen, sondern bei ganz vielen macht sich das breit. Genau dieses, okay, irgendwie haben alle was gewusst, aber niemand tut was gegen diese vermeintlich mächtigen Strukturen, sodass eben nichts passiert und Präsidien oder Vorstände ruhen sich dann häufig darauf aus und sagen, na ja, also wir haben jetzt ja auch nicht ausreichend in der Hand, sodass wir da jetzt ganz sicher auch intervenieren könnten. Und das ist eben immer noch ein ganz großes Versäumnis bislang. Und wo wir aber optimistisch sind und zuversichtlich, dass das sich in den nächsten Jahren hoffentlich wirklich ändert, dass man dann auch sanktionieren kann und entsprechende Menschen, die da einfach nicht hingehören, in die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen aus dem Verkehr ziehen darf.
Genau, also das fände ich nochmal ein Punkt, wo ich auch nochmal auf Martin dich zukommen wollte. Es ist ja nicht immer sozusagen die Vergewaltigung, Entschuldigung, wenn ich das so krass sage, die dann eine Straftat ist, sondern es sind Grenzverletzungen. Es ist irgendwie Alkohol mit zum Sport, mit zum Training bringen. Es sind vermeintlich harmlose Witze in der WhatsApp-Gruppe und solche Geschichten. Das sind keine Straftaten. Die sind aber trotzdem völlig unangemessen und zeigen, dass die Person nicht geeignet ist. Es gibt ja aber noch ein anderes Phänomen. Beim Lesen habe ich an einen Film gedacht, der mich vor ein paar Jahren sehr beschäftigt hat. Der heißt Doubt, Glaubensfrage mit Philipp Seymour Hoffmann, und die erzählt die Geschichte von so einem Philipp Seymour Hoffmann, toller Schauspieler, spielt eben einen katholischen Priester, und er hat so einen Konflikt mit der, und er ist faszinierend, charismatische Person, und seine Kollegin ist so eine verbiesterte alte Nonne, und die denkt immer, der missbraucht ein Kind. Und der ganze Film bleibt in dieser Spannung, man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Ist es sozusagen tatsächlich ein Missbrauchstäter oder kümmert er sich echt nicht? Und hat diese alte Nonne was wahrgenommen? Oder ist sie nur neidisch? Also das fand ich diesen Film so interessant, weil es immer in der Spannung bleibt. Das ist jetzt eine andere Geschichte, als du sie erzählst. Wollte ich vielleicht beide nochmal fragen, wie geht man denn mit solchen Situationen um? Das ist ja auch auf der Regel, weil es ist nicht so eindeutig. Es ist auch nicht eindeutig, dass die so eine Lena irgendwie die Kraft hat, sich zu äußern. Also es wäre jetzt eine ganz andere Geschichte gewesen, als du sie erzählt hast, Martin. Mhm. Mhm.
Naja, also ich glaube, mit den Gesprächen, die ich jetzt geführt hatte mit Betroffenen, war so, ich war immer erstaunt, wie viel passiert ist und wie wenig, also wie viel ihnen zugestoßen ist und wie viel mit angeschaut wurde von anderen. Und also wie lange es gebraucht hat, bis der Missbrauch als Missbrauch erkannt wurde. Mhm. Also dieses, es summiert sich ja, aber weil es so schleichend geschieht, das ist ja diese Täterstrategie auch, der tastet sich ja heran, so kann am Ende nach 5 Jahren keiner mehr richtig sagen, wo es angefangen hat und wo es auch zu viel wurde. Aber das ist Teil der Strategie. Ich hatte ja zum Beispiel Ulrike Breitbach, habe ich ja vorher noch kurz vorgestellt, eine der Betroffenen, die hat mir ja auch gesagt, dass sie erst nach Jahrzehnte nach dem Missbrauch als solchen begriffen hat. Da hat sie Fotos von früher gesehen und gesehen, wie sie massiert wurde, hat sich an Situationen erinnert, die ihr widerfahren sind. Und das war alles falsch, das war alles furchtbar, aber eben erst aus der Distanz heraus. Und wieso? Weil man es im Augenblick, in dem es geschieht, so verdrängt hat, weil es nicht sein darf. Man will es einfach nicht erleben. Wir hatten ja darüber gesprochen, über die Scham, über all das, über den Ekel vor allem, was ihr angetan wurde, dass sie es verdrängt hat, und dann auf einmal kocht es wieder hoch. Das, glaube ich, ist das große Problem bei diesem Thema sexualisierte Gewalt, das sicherlich Lena komprimiert erlebt. Deswegen im Buch geschieht sehr vieles sehr schnell. Das ist eine komprimierte Erzählung. Im wahren Leben, bei den echten Lenas, hat sich das über Jahre hingezogen.
Wir gehen unsererseits in der Beratung so damit um. Wir hören häufig auch von dieser Sorge, naja, was ist denn, wenn ich da jetzt was lostrete und das ist jetzt alles doch gar nicht so. Und selbst Betroffene, die wissen, was sie erlebt haben, haben häufig trotzdem diese Unsicherheit. Aber ist es das, was ich erlebt habe, wert? Ist das wirklich schlimm genug, dass ich dem jetzt vielleicht vermeintlich das Leben kaputt mache, dass ich dem jetzt seinen Sport nehme? Also auch diese Gedanken. Also das ist ein ganz, ganz vielschichtiges Thema. Also wir raten so dazu, auch mit anderen in den Austausch zu gehen. Vielleicht auch, wenn sich Elternteile hier melden, was auch häufig vorkommt, auch vielleicht mit anderen Eltern vorsichtig mal sich heranzutasten, in den Austausch zu gehen. Wie erlebst du denn den Trainer? Was berichtet vielleicht auch dein Kind? Weil die Kinder, Jugendlichen selbst, wenn die da drin stecken, die abgesehen davon, dass sie noch wahnsinnig jung sind, Die haben oft natürlich nicht diese Einordnung. Die haben vielleicht im besten Fall ein schlechtes Bauchgefühl und äußern das oder sagen vielleicht eines Tages, ich möchte da nicht mehr hingehen, ich kann gar nicht richtig sagen, warum, aber ich will das nicht mehr so. Und im besten Falle hat man dann Eltern, die das auch respektieren und das Kind schützen. Aber das ist ein ganz heikles, schwieriges Thema, wie man damit umgeht. Es steht was im Raum. Wie gesagt, Vorstände haben wir dann ganz häufig, die sagen, also wir wissen jetzt gar nicht, was wir jetzt tun sollen. Also was sollen wir denn jetzt machen? Weil die eine Seite sagt so, die andere Seite sagt so. Also es ist ja auch alles verständlich, aber alle sind so wie so auf rohen Eiern und niemand traut sich da jetzt irgendwie mal Verantwortung zu übernehmen und Schritte einzuleiten. Oder noch mal genauer zu prüfen, was war denn da jetzt los und wie kann man sich der Situation nähern. Aber was wir auf jeden Fall sagen ist, wenn Kinder, Jugendliche oder auch Erwachsene sprechen und dieses Thema aufmachen und sich irgendwem anvertrauen oder auch jetzt beispielsweise uns anvertrauen, dass wir dem erstmal Glauben schenken, weil
es ernst nehmen.
Genau, es ernst nehmen, nichts in Zweifel ziehen, sondern erstmal uns das anhören und da sind und eine Einordnung geben. Und das würde ich auch immer den Eltern sagen, weil ne, wir wissen ja aus Studien, dass Kinder, glaube ich, insgesamt oder Jugendliche, ich glaube, 7 Versuche brauchen, bis sie gehört werden, wenn ihnen sexualisierte Gewalt widerfährt. Also bis es irgendwer wahrnimmt, ach so, das Kind möchte das gerade sagen.
Okay.
Und das ist auch schon schwer genug.
Also ich gucke gerade auf die Zeit und habe für jeden noch eine Schlussfrage. Und zwar fange ich bei Ihnen gleich an, liebe Frau Lambert, weil das jetzt so ein Thema betrifft, mit dem ich mich gerade befasse. Man kann ja 3 Ebenen in der Bearbeitung unterscheiden. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Vergangenheit heißt Aufarbeitung, Gegenwart heißt Intervention und Zukunft heißt Prävention. Ich erlebe bei Sportvereinen, aber auch in Kultureinrichtungen, mit denen ich zu tun habe, dass sich viele auf den Weg machen mit Intervention, also reingehen, wenn was seltsam ist und es für die Zukunft vermeiden, aber sich schwer tun mit Aufarbeitung, wobei die doch besonders wichtig ist, wenn man bedenkt, wie Sie gerade gesagt haben, Jugendliche können vielleicht erst mit Mitte 50 sagen, das war früher, das war ein Missbrauch, was ich da erlebt habe. Und jetzt bin ich in der Lage, darüber mich zu äußern. Wir haben in der Kirche versuchen das, das ist schwer genug, aber immerhin versuchen wir das, aber das ist hat viele Voraussetzungen, damit das gelingen kann. Ob es überhaupt je gelingt, ist noch eine zweite Frage, aber immerhin wichtig. Ich habe den Eindruck, dass um von den staatlichen Schulen mal komplett abzusehen, die da sich gar nicht drum kümmern, dass diese Ebene der historischen Aufarbeitung schwer ist, durchzusetzen, vielleicht auch in der Struktur von Sportvereinen kein realistisches Ziel ist, aber wo sie sagen, eigentlich wäre es doch nötig.
Absolut. Ich kann das genauso für den Sport unterschreiben, wie Sie das jetzt gerade auch für die Kirche benannt haben. Ich würde auch sagen, da, also beim Thema Aufarbeitung, liegt die noch größte Baustelle. Ich glaube zwar, dass die Menschen, die im Thema sind, darum wissen, um die Wichtigkeit, aber es scheitert bislang noch an ganz vielem. Seien es die finanziellen Ressourcen, ja, dass da irgendwie Vereine, Verbände dann auch dafür sorgen müssen, dass da externes Personal unterstützt. Und es ist ein langer Prozess. Seien es jetzt irgendwelche Satzungen, die nicht stimmig sind, das haben wir jetzt gerade auch im Deutschen Handballverband erlebt, dass vor Gericht gestritten wird. Also es ist wirklich noch ganz viel zu tun und ich würde es genauso sehen. Aufarbeitung ist wahnsinnig wichtig. Viele erkennen es leider noch nicht in ihrer Wichtigkeit und oder begrenzte Ressourcen, die das bis dato verhindern. Aber ich glaube, da müssten wir auch viel mehr noch den Fokus drauf setzen.
Ja, Martin, wie zum Schluss eine Frage an dich. Mich hat ja damals sehr interessiert, welche Erfahrungen machst du mit deinem Buch über den Suizid, alle Farben grau. Und du hast auch erzählt, du hast ein Buch über den Nahostkonflikt Israel-Palästina geschrieben. Das habe ich noch nicht gelesen, aber da hast du sehr eindrucksvoll erzählt, welche Erfahrungen du mit dem Buch bei Lesungen machst. Hast du erste Erfahrungen jetzt schon mit diesem Buch, wie es gelesen wird, wie du eingeladen wirst, welche Gespräche es gibt, oder ist das noch zu früh?
Naja, es ist wie bei Alle Farben Grau schon ja wieder ein Tabuthema. Darüber haben wir ja gesprochen. Das heißt, ich merke, dass die Veranstalterinnen und Veranstalter sich wirklich schwer machen, mich einzuladen, um darüber zu sprechen. Das hat bei Alle Farben Grau lange gebraucht, bis es da die ersten Veranstaltungen gab. Was ich aber auch merke, ist, es ist ein Thema, ein Buch, was doch viele betrifft, also wirklich auch beschäftigt, weil es Reaktionen gibt, derer, die es gelesen haben. So, also wer darauf stößt, der hat meistens eine eigene Geschichte zu erzählen. Das war bei Alle Farben Grau auch schon. Jeder kannte jemanden, der Suizid begangen hat. Und auch hier ist es so, wer schreibt, der erinnert sich an etwas, was der Trainer tat, was nicht gut war. Der stellt Fragen zu dem, was er gerade erlebt mit dem eigenen Kind. Also es sind oft die, die unsicher sind. Und die kann ich natürlich weiterverweisen an die, nicht nur an Safe Sport, auch an andere Beratungsstellen. Das ist so meine Erfahrung. Also ich glaube, es ist ein Thema, das sehr groß ist. Das sagen ja auch die Zahlen. Also 20%, Ina, verbessere mich, aber ich habe 20% erleben sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt in Sportvereinen. Das heißt, das ist eine riesen Nummer. Das ist unglaublich. Also wirklich jeder müsste jemanden kennen, zumal ja Millionen von Kindern in Sportvereinen sind. Das heißt, Interesse da, Reaktionen da, aber öffentlich dann wirklich darüber sprechen zu wollen, auch mal sich zu trauen, dass ich in eine Schule damit gehe oder eine öffentliche Lesung dazu mache, das ist, sagen wir ruhig, Verhalten.
Ein Trost, ich habe ja vor zwei, drei Jahren ein Buch herausgegeben über sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche, mein größter publizistischer Flop bisher.
Das ist natürlich ein Optimismus.
Aber auf die lange Sicht hinweg, da ist es auch ein spröderer Text und jetzt keine gut zu lesende Geschichte, das ist was ganz anderes, aber auf die lange Sicht hilft mir das wahnsinnig, dieses Buch geschrieben zu haben und merke, wie es inzwischen in der Präventionsszene bei uns wahrgenommen wird und so. Vielleicht braucht es einfach auch ein bisschen langen Atem, aber auch natürlich, dass man miteinander einübt, darüber zu sprechen, jenseits von Skandalisierung und Desinteresse. Das ist ein wichtiges Thema. Wir wollen erwachsen damit umgehen und dem annähern. Und das haben wir jetzt gerade mal ein bisschen probiert. Dafür bin ich sehr dankbar. Ina Lambert Ihnen und will nochmal sagen, also Safe Sport, haben eine tolle Website, kann man sich informieren, kann man sich melden, kann man direkt bearbeitet oder Gespräche finden oder man wird weitergeleitet. Also Sie sind eine Ansprechstelle und Person. Und Martin Schäuble mit dem sehr, sehr lesenswerten Buch Warum du schweigst, gerade bei Fischer erschienen. Ich danke für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Alles Gute.
Auch.
Ciao.
Tschüss. Thank you.